Liebe Geschwister, liebe Gäste, ich freue mich, dass ich heute unter euch sein kann. Ich bin das erste Mal in Eisenhüttenstadt, jedenfalls hier in der Gemeinde, und bin von daher gespannt gewesen, wie das hier so ist. Ich freue mich heute Morgen besonders und bin schon ganz erfüllt davon, dass wir inzwischen 3 Lieder gesungen haben. Ist ja nicht so einfach in Corona-Zeiten, nicht? 3 Lieder gesungen. Und ich merke, wenn ich in Fürstenwalde zur Gemeinde gehe und wir da nicht so richtig singen können, sollen, wollen, was weiß ich, das fehlt. Das Singen fehlt. Und da merkt man erstmal in so einer Zeit, was wir für einen Schatz an Liedern wir haben, die uns aufbauen, die uns Mut machen. Auch wenn die Predigt vielleicht manchmal nicht so ist, aber dann sind die Lieder da, wo einem immer irgendwie etwas anspricht und wo wir uns reinbegeben können in die Melodie und in den Text. Ich soll herzliche Grüße bestellen von meiner Frau. Eigentlich wollte sie mitkommen und dann haben wir hin und her überlegt. Wir haben, ich sage manchmal, wir haben ein kleines Kind zu Hause. Das ist unser Hund. Der ist 4 Jahre alt und den lassen wir nicht gerne alleine. Und dann ist heute so schlechtes Wetter angesagt und das und jenes hat sie gesagt, ach nee, ich bleib dann doch hier und den geben wir dann heute doch nicht ab. Also trotzdem ganz herzliche Grüße. Was heißt trotzdem? Gerade deshalb herzliche Grüße von meiner Frau. Ja, was soll ich noch erzählen von mir persönlich ein bisschen, sagtest du. Ich bin einer, der das Seminar in Buko noch durchlaufen hat mit all den bekannten Lehrern. Und meine erste Gemeinde war Wismar Neubuko, also 2 Gemeinden an der Ostseeküste. Das nächste war dann die Gemeinde in Mühlhausen. Ich muss sagen, da hat mich besonders hingezogen Thomas Münzer. Vielleicht sagt euch das noch etwas. Der Thomas Münzer, der war ja auch Pastor oder Pfarrer gewesen, hat dann auch Revolution gemacht. Aber er hat Revolution gemacht, damit die Leute wieder die Möglichkeit haben, zum Gottesdienst gehen zu können, damit sie frei sind, am Sonntag frei sind. Das hat mich sehr bewegt. Dann war ich 10 Jahre in Ostfriesland. Nach der Wende kamen die lieben Brüder an und fragten, willst du nicht zu uns kommen in Westen? Wir wollen gerne einen Ostprediger haben. Da spielt also Ost und West noch eine gewisse Rolle. Ja, und dann hat es mich hier in die Gegend wieder verschlagen, nach Rüdersdorf. Ist euch wahrscheinlich bekannt. Da gibt es ja ein großes freikirchliches Krankenhaus, das zur Immanuel-Diakonie dazugehört. Und da war ich 13 Jahre lang Krankenhausseelsorger. Dann wurde ich Rentner, wie das so ist. Und war dann noch, das hat sich so ergeben, 3 Jahre Pastor in so einer Minijobstellung in Bernau. Ja, und jetzt bin ich in Fürstenwalde Mitglied und mache hier und da einen Dienst und heute hier. Und heute hier, das war nicht so einfach zu finden. Ihr habt hier eine komische Straßenanordnung, nicht? Die Einbahnstraße geht da runter, okay, und dann kommt man hier rein und dann sagte mir euer Gemeindeleiter, da ist ein großes Kreuz am Haus. Ich gucke, wo ist das große Kreuz und fahre über die Kreuzung drüber weg und sehe kein Kreuz. Ich denke, was ist denn das hier? Und bin dann, darf man nicht machen, habe dann gewendet und bin verkehrt die Einbahnstraße ein Stückchen runtergefahren, kam kein Auto entgegen und nichts. Aber da lief eine junge Frau. Ist sie hier noch? Ja, ja. Die war für mich heute Morgen der Engel. Die lief da so, ich habe da nicht weiter drauf geachtet und auf einmal drehte sie sich um. Suchen Sie die Baptistengemeinde? Ich sage, ja, die suche ich. Und sag, toll, und wo ist die? Ja, da und da und da, sehen Sie das große Kreuz? Nö, habe ich nicht gesehen. Ja, ich kann Sie auch hinbringen. Ich sage, ne, das wäre ja toll, wenn Sie das machen würden und dann Auto abgestellt und so und so. Sehen Sie da hinten? Ach ja, da ist das Kreuz. Das große Kreuz nützt an der Stelle für Autofahrer gar nichts, weil die in eine andere Richtung fahren. Und die gucken nicht zurück. Ja. Okay. Soweit etwas Persönliches. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, sicher teilt ihr meinen Eindruck, wir leben in ziemlich aufgeregten, unsicheren Zeiten. Corona-Krise, und das hoffe ich, dass ich das jetzt das letzte Mal gesagt habe in diesem Gottesdienst, bewegt uns. Die Wirtschaft liegt ziemlich am Boden. Verunsicherung allenthalben in Kitas und Schulen, in Krankenhäusern. Ich will das gar nicht alles aufzählen, was da los ist. Auch bei uns Christen ist was los. Christen werden weltweit und zunehmend auch in unserem Land angefeindet, lächerlich gemacht, verspottet, ja sogar in anderen Landesteilen, Weltteilen verfolgt, eingesperrt, hingerichtet. Ihr habt so eine schöne Internetseite, da ist extra eine Seite oder ein Platz reserviert für Open Doors. Eine, finde ich, ganz wichtige Sache, dass wir uns immer wieder bewusst werden, wie gut wir es hier in unserem Land noch haben, mit unserer Glaubensfreiheit noch haben und wie schlimm es in anderen Ländern aussieht und wie viele Menschen da umgebracht werden. In dem Zusammenhang, das ist bei mir so üblich, öffne ich gerne meinen Blick auch über unseren Tellerrand hinaus, also über unsere Baptistengemeinden oder über unser Land hinaus. Und da sehen wir mit Erschrecken, dass Kathedralen brennen, Notre Dame, Nantes. Das sind Zeichen, das sind Symbole. Da ist nicht bloß da eine Kathedrale, ja, und die, ja. Nee, das sind Zeichen, die für viel, viel mehr stehen in unserer Gesellschaft, in Europa und weltweit. Auf der anderen Seite wurde in dieser Woche am Freitag mit großem Aufwand die Hagia Sophia wieder eingeweiht. Dieser große Kirchenbau aus dem 6. Jahrhundert in Istanbul. Wohlgesagt, das war ursprünglich im 6. Jahrhundert, stellt euch mal dieses große Gebäude vor, ursprünglich ein Bau der Christen gewesen. Und dann durch Kriege und was weiß ich nicht, Religionskriege, wurde daraus eine Moschee und dann Kulturerbe in Anfang der 30er Jahre bis eben zu letzter Woche. Und dann ist dieser Kirchenbau eigentlich wieder zu einer Moschee umgewandelt worden. Und als Gegensatz dazu, in Köln, denke ich, im vergangenen Jahr wurde die größte und modernste Moschee eingeweiht, die es in Europa gibt. Die Moscheen in Deutschland sind voll, quellen über von Besuchern, von Teilnehmern an den Freitagsgebeten, vor allen Dingen von jungen Männern. Die Kirchen in unserem Land sind sonntags ziemlich leer und werden vor allem von Frauen besucht. Also ich habe den Eindruck, das verunsichert uns schon, wenn wir darüber nachdenken, auch uns als Christen. Was passiert da? Was glauben wir? Was leben wir? Und was sagen wir noch anderen Leuten? In einer nicht-christlichen, säkularisierten Umwelt. Was wollen wir als Christen da noch? Da gibt uns ein Satz in der Bibel aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Micha, eine Antwort, der das gut auf den Punkt bringt und der uns helfen kann, in dieser verworrenen Lage Orientierung zu behalten. Da steht dieser schöne Satz, der auch im Laufe des Kirchenjahres ein Wochenspruch ist. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. In unserer so aufgeregten und aufgewühlten Zeit ist es gut für uns Christen, dass wir uns an solchen Sätzen orientieren können, festhalten können. Dieser Satz weist uns auf Gott hin, auf sein Reden, auf seinen Willen. Das ist ja für uns Christen wichtig. Und auch von den Juden, mit denen uns ja das Alte Testament verbindet. Dieses Reden Gottes zu seinem Volk damals und wie wir ja glauben als Christen, dass Gott durch sein Wort, das er damals gesagt hat, auch uns heute etwas zu sagen hat. Was heißt etwas? Wichtiges zu sagen hat. Wir haben es hier mit der Bibel zu tun. Bibel heißt ein Buch, eigentlich viele Bücher. Aber wir nennen die Bibel auch das Wort Gottes, dass Gott also zu den Menschen damals gesprochen hat und zu uns heute sprechen will. Und diese Bibel, dieses Wort Gottes, das ist sozusagen das große Geschenk, das Gott uns Menschen gemacht hat. Und als Christen haben wir das so angenommen und wollen wir das so sehen. Und bestätigt sich dieses Wort Gottes in unserem Leben. Wir können damit wirklich praktisch umgehen. Ich möchte diesen Satz aus dem Propheten Micha im Zusammenhang lesen. Micha war eine Prophetengestalt aus dem Alten Testament. Er lebte etwa zwischen 740 und 690 vor Christus in Juda und Jerusalem. Er prangert im Auftrag Gottes die sozialen und religiösen Missstände an. Die sozialen Missstände, die Kluft zwischen Arm und Reich, die wird immer größer. Scheinbar ist das ein unendliches Problem, das sich bis in unsere Zeit hinein fortsetzt. Und er prangert auf religiösem Gebiet den großen Opferkult an, der sich in Israel herausgebildet hat, und prangert an, dass die innere Beziehung der Juden zu ihrem Gott nicht stimmt. Das Äußere hilft alles nichts, wenn euer Herz nicht dem lebendigen Gott zugewandt ist. Im sechsten Kapitel wird eine Gerichtsszene zwischen Gott und dem Volk Israel dargestellt. Da redet Gott die Hügel an, muss man sich die Stadt Jerusalem vorstellen, ringsherum Berge, Hügel. Und Gott redet die Berge an und die Hügel. Sie sollen seine Zeugen sein. Und dann das Volk Israel. Und mittendrin Micha, der Prophet, als Vermittler. Und ich lese diesen Bibeltext einmal vor und kommentiere ihn zwischendurch ein wenig. Höre doch, sagt Micha, was der Herr zu sagen hat. Und dann sagt Gott zu seinem Volk durch den Propheten Micha, mach dich auf und führe deine Sache vor den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören. Micha erklärt die Situation, Berge und Hügel werden angesprochen und sie sollen Zeugen sein für das Reden Gottes. Höret, ihr Berge, wie der Herr rechten will, und merkt auf, ihr Grundfesten der Erde, denn der Herr will mit seinem Volk rechten und mit Israel ins Gericht gehen. Dann wendet sich Gott an sein Volk und sagt, was habe ich dir getan, mein Volk? Und womit habe ich dich beschwert? Das sage mir, bitte. Habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst? Mein Volk, denke doch daran, wie der Herr euch alles Gute getan hat. Gott hat sein Volk reich beschenkt, ihm die Freiheit wiedergegeben, das Land gegeben, das Land Israel und die Lebensregeln, wie sie miteinander gut zurechtkommen können, die Menschen. Das Volk antwortet, verunsichert, empört. Womit soll ich mich dem Herrn nahen? Mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr Gefallen haben an vieltausend Widdern, die ihm zu Ehren dann geschlachtet werden würden in Jerusalem im Tempel? Oder an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünden? Und Gott antwortet durch den Propheten, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nicht Ströme von Blut und Ströme von Öl und sonst was für Opfergaben, die alle nur äußerlich sind, sondern Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Eine Predigt über so einen Text zu halten, heißt zu fragen, was heißt das für uns heute? So geht's ja los mit diesem Vers. Es ist dir gesagt, Mensch. Was heißt das für heute? Einerseits, wir lassen uns nicht gern etwas sagen. Das empfinden wir als Einmischung, als Bevormundung. Nein, das wollen wir nicht. Dazu hast du kein Recht. Wir wollen selbstbestimmt leben. Unser Leben und unsere Welt so gestalten, wie es mir gefällt, wie es uns gefällt. Die Mehrheit der Menschen in unserem Land sagt, wir lassen uns doch nicht von einem vielleicht nur eingebildeten Gott wie die Christen sagen. Etwas sagen, etwas bestimmen. Wir lassen uns nicht in unser Leben hineinreden. Die tiefgreifende Konsequenz dessen ist, dass wir es mit einer unglaublichen Säkularisierung unserer Gesellschaft zu tun haben, einer Verweltlichung, die auf sowas Frommes gar keine Rücksicht mehr nehmen will. Höchstens noch so ein paar althergebrachte Leute, aber ansonsten will jeder nach seiner Fasson selig werden. Andererseits, wie gut, dass wir nicht alles selber denken und erfinden müssen. Dann würden wir meinetwegen immer die Urmenschen bleiben, wenn wir alles selber erfinden müssten. Wir können auf das aufbauen, was Generationen vor uns gedacht und erarbeitet haben. Aber es gilt, sich das alles immer wieder anzueignen. Dazu gibt es einen schönen Spruch von Goethe. Kennt den jemand? Nicht? Kennt ihr alle. Was du ererbt von deinen Vätern, wisst ihr, wie es weitergeht?
Ne? Erwirb es, um es zu besitzen.
Ja, genau. Erwirb es, um es zu besitzen. Ja, ich finde den Satz eigentlich toll. Und ja, ich habe ihn mir jedenfalls gemerkt. Heute hat man den Eindruck, dass vieles über den Haufen geworfen wird und nicht mehr gilt, was unserer Generation, und ich gehöre ja nun auch zur älteren Generation dazu, und uns vorhergehenden Generationen wichtig und wertvoll gewesen ist. Eine Gesellschaft braucht für ihr Zusammenleben Regeln und Ordnungen, einen Verhaltenskodex. Deshalb sind im Laufe der Jahre und Jahrzehnte Gesetze entstanden. Am Anfang der Bundesrepublik das Grundgesetz. Dann gibt es Gesetze im Verkehr und Strafgesetzbuch und ach, was weiß ich nicht alles. Und als Christen glauben wir und sagen wir, wie gut und hilfreich ist es, dass Gott in unser Leben, in unsere Lebensgestaltung, deine und meine Lebensgemeinschaftsgestaltung hineinredet. Und wir als Christen werben nach wie vor dafür, dass auch die Menschen in unserem Land wieder verstärkt auf Gottes Wort hören, wie es übrigens auch in unserer Verfassung steht, die das da noch nach 1945 aufgeschrieben haben, die waren zutiefst davon geprägt und beeinflusst, was in der Bibel drinsteht. Und sie wollten nicht an irgendetwas Vorheriges anknüpfen. Wir wissen ja, was vorher die Zeiten gewesen sind. Sie wollten etwas Neutrales haben und doch Gewichtiges haben für ihr Volk, die Verfassungsväter und Mütter, die das damals aufgeschrieben haben. Und so kam der erste Satz ins Grundgesetz hinein, die Präambel, in der es heißt, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott, an erster Stelle, ja, vor Gott und den Menschen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Versammlung dieses Grundgesetz gegeben. Ist das nicht toll, dass das gleich am Anfang steht und dass die ganze Verfassung von diesem Gedanken durchzogen ist? Und leider gibt es Bemühungen, diesen Gottesbezug, wie man dann so sagt, aus der Verfassung herauszustreichen. Und in Schleswig-Holstein, ich glaube auch in Nordrhein-Westfalen, ist das schon gelungen, dass kein Bezug zu Gott mehr genommen wird. Säkularisierung, Verweltlichung. Wir wollen so leben, wie wir es wollen. Wir brauchen keinen Gott. Im Kontrast dazu, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Juden und Christen glauben daran, dass der lebendige Gott sich in der Geschichte der Menschen mitgeteilt hat, offenbart hat. Nicht, wie es in vergangenen Zeiten, und ich kenne das auch noch aus meiner Jugendzeit und auch junge Erwachsenenzeit, nicht um uns einzuschränken, sondern im Gegenteil, um uns unsere Freiheit gegenüber allen und vielen Mächten und Gewalten zu erhalten. Es geht darum, dass wir innerlich frei sind durch unseren Glauben an Gott, all diesen schädlichen Einflüssen, diesen verderblichen Einflüssen, von denen ja unsere Welt voll ist heutzutage, dass wir da sozusagen einen Schutzwall haben und uns unsere Freiheit bewahren. Gott hat uns dafür sein Wort gegeben. Ich muss auf die Uhr gucken. Ja. Da sind dann die 10 Gebote von Gott. Wir wissen von der Wüstenwanderung Israels am Berg Sinai, hat Gott dem Mose auf 2 Steintafeln die 10 Gebote gegeben. Eine Lebensorientierung für das Volk Israel damals. Und wie gut wäre es, wenn es auch für uns heute eine Lebensorientierung wäre. Und wir könnten jetzt jedes einzelne Gebot durchgehen. Ich wollte eigentlich zu einigen Dingen noch kommen, aber die Zeit ist fortgeschritten, dass ich das nicht machen werde. Aber wir könnten jedes einzelne Gebot nehmen und mal drüber nachdenken. Wie sieht es mit diesem Gebot heute aus? Bei mir, in der Gemeinde und in der Gesellschaft. Also, liebe Geschwister, ich bin wirklich entsetzt, wie konträr das Leben in unserer Gesellschaft zu dem aussieht, was Gott uns anbietet, was Gott uns vorschlägt zu einem guten und gelingenden Leben. Oder wer es kürzer, aber inhaltlich tiefer haben will als die 10 Gebote, der erinnere sich daran, was Jesus gesagt hat im höchsten Gebot. Ich sage die Kurzfassung: Du sollst lieben. Liebe ist das übergreifende Wort. Du sollst lieben. Wen oder was? Du sollst Gott lieben an erster Stelle. Und deinen Nächsten? Wie dich selbst. Du kommst nicht zu kurz bei Gott. Sondern du sollst dich selber auch lieben. Weil du nur dann frei bist und die Kraft hast, andere zu lieben und auch Gott zu lieben. Ich wünsche uns das, dass wir neu entdecken, wie wir leben können in unserer Gesellschaft. Wir haben vorhin vor der Predigt das Lied gesungen: In die Not der Welt hast du uns gestellt, in die Nacht der Welt hast du uns gestellt. Was war da noch drin? In das Leid der Welt. Und was war noch drin? in die Schuld der Welt. Wir sind hineingestellt in die Welt und sollen ein Segen sein für die Welt. Und können es und werden es sein, wenn uns Gottes Wort wichtig ist und wenn wir Liebe üben und wenn wir demütig sind vor unserem Gott. Amen.
Amen.